Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, lieber Ulrich, liebe Alexandra, ich kann euch nicht so ganz verstehen. Also so ganz schwer ist der Text nicht. Naja, also wie bereitet man so einen Text vor? Also wie bereite ich so einen Text vor, sagen wir mal so, ne? Also ich habe erstmal so eine Idee. Darüber will ich was sagen. Das ist jetzt in der Predigtreihe relativ einfach, weil es geht ja immer der Reihe nach weiter. Also da brauchen wir keine Gedanken zu machen. Aber dann hält man mal inne, redet mal mit seinem Herrn, mit seinem Chef, denkt mal ein bisschen nach, liest den Text, macht sich so Gedanken und klappt das wieder zu und macht so den Tag weiter. Am nächsten Tag geht es weiter oder drei Stunden später oder keine Ahnung, am Abend oder vier Tage später. Ja, da schlägt man das wieder auf, macht sich wieder Gedanken, liest das nochmal und so entwickelt sich so langsam etwas. Ne? Ja, so ein Nachdenken, Bibel lesen, beten so. Ne? Und manche Stellen sind ja schon ein bisschen merkwürdig auch. Das ist ja schon so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen merkwürdig. Und ich frage mich immer, so bereite ich mich vor, warum steht so ein Text eigentlich in der Bibel drin? Warum? Gibt es da einen Grund für? Und den versuche ich rauszufinden, wenigstens, was ich mir denke, was der Grund ist. Ne? Das muss nicht richtig sein, kann aber richtig sein. Und denke da viel drüber nach, ich lese dann auch viel in Büchern und gucke, sind meine Gedanken, finde ich die woanders auch wieder oder sind die so völlig aus der Luft gegriffen? So? Ich meine, das Rad ist ja auch schon mal erfunden worden, man muss es ja nicht nochmal erfinden, so nach dem Motto. Ne? Okay, also diese Frage stelle ich mir immer wieder und das ist ein ständiger Begleiter bei mir. Also was ist so der Kerngedanke? Erkennt man einen größeren Zusammenhang? Manchmal erkennt man den Kerngedanken auch wirklich nur im größeren Zusammenhang. Also jetzt zum Beispiel in der Urgeschichte oder im Kapitel vielleicht oder in der ganzen Urgeschichte oder vielleicht in der ganzen Bibel. Und das, da muss man halt ein bisschen Kenntnis haben und dann immer wieder versuchen zu schauen. Ja. Und dann und wann kommt man so an eine Bibelstelle und da denkt man, ach, das ist ja einfach. So ging mir das, als ich mich auf diese Predigt heute vorbereitet. Ach, das ist doch einfach. Dann habe ich gedacht, na, das ist so ganz einfach. Das kann nicht sein. Irgendwie ist es auch komisch, dieser Text. Vielleicht steckt doch noch was anderes dahinter, was nicht nur einfach ist. Also so ein theologischer Gedanke. Und natürlich gibt es da einen theologischen Gedanken, aber der ist jetzt für uns nicht so relevant. Ich dachte Ihnen zwar gleich auch nochmal, wie ich dazu komme, aber ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber ich halte mich eher an anderen Dingen auf, also an Nebensächlichkeiten könnte man fast sagen. Aber das ist dafür gar nicht so unpraktisch, sondern eher praktisch. So, nun lese ich das vor. Das geht weiter in 1. Buch Mose, Kapitel 9, Abvers 20, Vers 20 bis 27 und ich lese das nach der Elberfelder Übersetzung. Also Noah, das ist ja der mit der Flut und die ist ja vorbei und die haben ja den Regenbogen schon gesehen und Gott ein Opfer gebracht und Gott dankbar, dass sie gerettet worden sind und ja, jetzt geht das Leben irgendwie weiter halt nach der Flut mit diesen 8 Personen, irgendwie. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und er lag entblößt im Innern seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts bedeckten so die Blöße ihres Vaters, ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach: Verflucht sei Kanaan! Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Soweit ist der Bibeltext. Und ja, also Sem, Ham und Japhet, das waren die drei Söhne vom Noah. Nur so als Hintergrund nochmal, ne? So, nun würde ich nochmal ganz kurz beten. Lieber Vater im Himmel, nun bitte segne du uns und rede du zu uns und gib du uns das und rede du zu unserem Herzen, zu jedem Einzelnen, genau das, was wir brauchen für den heutigen Tag oder auch für die nächste Woche. Amen. Gut, Noah. Noah wird einmal genannt der Prediger der Gerechtigkeit. Also, das ist schon eine große Ehre, wenn man nur Prediger der Gerechtigkeit genannt wird. Also, ich bin der Prediger in der FEG Schönbach. Also, ich werde lieber der Prediger der Gerechtigkeit genannt. Das ist schon eine hohe Auszeichnung. Das ist schon, das war schon ein Glaubensheld. Der kommt so in einem, im Neuen Testament gibt es ein Kapitel, das ist im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da sind alle möglichen großen Glaubenshelden, Glaubensleute des Alten Testaments aufgezählt. Und da wird immer gesagt, was sie so getan haben. Ganz tolle Leute. Und da kommt der Noah auch drin vor. Richtiger Glaubensheld. Und hier in unserem Text? In unserem Text ist er eigentlich kein Glaubensheld. Er ist ja so, ja, wie soll man sagen, so nackt liegt er da in seinem Zelt, in seinem Wigwam und ja, entblößt, schläft, betrunken, nicht mehr bei klarem Verstand, einfach nur noch liegt er da. Ist das, was Gott sich für den Menschen gedacht hat? Ich habe gesagt, man muss ja gucken, was so der Zusammenhang ist. Nein, natürlich nicht. Der Mensch soll ja ein Ebenbild oder ist Ebenbild Gottes und soll auch das widerspiegeln, wie Gott ist. Und natürlich liegt Gott nicht betrunken irgendwo außer Sinnes da irgendwo in der Gegend rum. Nein, das Ebenbild Gottes sollte irgendwie anders sein. Ein erbärmliches Bild, was dieser Noah abgibt. So hatte Gott sich das nicht gedacht, dass die Menschen leben sollten. Die Erde bebauen, ja, das war schon. Ein Weinberg bauen, oh, wunderbar. Oder einen Weingarten bauen, ganz toll. Aber der Mensch sollte ja etwas von Gott widerspiegeln. In dem Menschen, wenn man ihn betrachtet oder beobachtet, sollte der Betrachter ja eine Ahnung bekommen von dem, wie Gott ist, wie Gott handelt. Ein Abdruck Gottes. Mir so die Frage gestellt, würde ich gerne so irgendwo nackt rumliegen gerne? Also so völlig besinnungslos? Vielleicht hier auf der Gusternhainer Straße, wenn ich nach Hause laufe? Also ehrlich gesagt, nee. Und ich glaube, keiner von uns würde das gerne tun. Wer ist schon gerne hilflos? Wer ist gerne wehrlos? Wird so gesagt, der Mensch, Krone der Schöpfung, das Meisterstück der Schöpfung, liegt da einfach besoffen am Gustl-Heiner Weg rum? Geht das? Nee, da Das geht nicht. Also insgesamt keine schöne Szene in unserem Bibelabschnitt. Wehr und schutzlos, die Scham aufgedeckt. Auch da könnte man wieder, auch wieder so ein Zusammenhang wieder. Ganz zum Anfang der Bibel wird ja schon mal, die Menschen erkennen, dass sie nackt sind. Und da macht Gott ihnen ja Kleider. Das ist wieder ein Zusammenhang, ne? Gerade so am Anfang und jetzt am Anfang der neuen Schöpfung, nach der Flut schon wieder das Gleiche. Ja, der Mensch entfernt sich. Dieser Bibeltext ist interessant. Und ihr beiden habt ihr vorher schon gewusst, euer Gedanken zugemacht. Im Laufe der Kirchengeschichte, in der Auslegungsgeschichte, wurde der sehr unterschiedlich ausgelegt. Und ich fand das sehr interessant, wie das so ausgelegt wurde. Und ich gebe euch mal so ein paar Beispiele. Also im Judentum, das ist natürlich ein jüdischer Text, schon im Judentum hat man versucht, den auszulegen, weil er so komisch ist, hat gesagt, ja, der Ham, der jüngste Sohn von dem Noah, der hat sich sexuell, also homosexuell, an seinem Vater vergriffen. Das wäre eine Variante. Steht da nicht, aber man versucht ja da irgendwie weiterzukommen. Oder Ham hat mit seiner Mutter Sex gehabt. Eine andere Variante in der Auslegungsgeschichte. Steht da auch nicht. Aber man versucht irgendwie was. Dritte Variante. Wieder andere sagen, dass Ham seinen Vater kastriert haben soll und so Noahs Wunsch nach einem vierten Sohn vereitelte. Steht im Talmud drin. Interessant, der Gedanke, aber steht da auch nicht. Steht nur, er sah ihn und dann ist er zu seinen Brüdern gelaufen, hat das weitererzählt. Geht doch weiter. In der islamischen Auslegung, so 600 noch was, dann ging das dann ja los, nach Christus, kam dann so der Gedanke auf, dass die Nachkommen Kanaans, also Kanaan ist ja der Nachkomme von Ham, schwarze Nubier waren und die dann versklavt werden konnten. Und deswegen, als dann der Islam dann so Afrika langsam so sich untertan gemacht hat, so in Nordafrika hauptsächlich, bis in die Sahelzone rein und so, dann haben die ganz viele Sklaven genommen und haben sich dann auch noch gut dabei gefühlt. Ähnlichen Gedanken gab es dann später von so einem Dominikaner im 16. Jahrhundert in Südamerika, der hat das Gleiche dann nochmal aufgegriffen und hat dann ja, die Urvölker da in Peru dann versklavt und sich gut gefühlt. Und später, besonders im 19. Jahrhundert, haben dann in den Vereinigten Staaten von Amerika, da hat den tollen Vereinigten Staaten, da hat man das Gleiche auch wieder aufgegriffen. Gesagt, ja, nee, die sollen doch Knechte sein von den Sem und den Japhet. Und das sind dann die verschiedenen Völker. Die können wir also versklaven. Ham. Die Hamiten, die wie so nach Afrika verortet werden. Als Auslegungen, Versuche, aber ich glaube, sie treffen alle nicht. Und man kann zu allen einiges dazu sagen, aber das ist Bibelstundenlektüre dann. Schauen wir uns nochmal diesen, da können wir nachher vielleicht drüber unterhalten, das ist auch egal. Schauen wir uns nochmal auf den Noah nochmal genau an. Aber eigentlich geht es nicht um Noah. Wenn ihr den Text nochmal lest, eigentlich geht es gar nicht um Noah. Eigentlich geht es um die Söhne, besonders um Ham bzw. um Kanaan. Ich wollte euch das ja sagen. Und Ham, also der eine Sohn, der jüngste Sohn von der Vater Kanaans. Warum steht da der Vater Kanaans? Das kommt dann später wieder, ganz zum Schluss. Der Kana, der, also, der sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Vers 26 und 27 dann wieder, und wurde in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Was hat denn Kanaan damit zu tun? Kanaan, der Sohn von dem Ham, was hat der damit zu tun? Es soll einfach gerade zum Anfang schon gezeigt werden, dass es schon in der zweiten Schöpfung oder nach der zweiten Schöpfung, dem zweiten oder nach dem Neuanfang schon gerade wieder in die zwei Richtungen geht, so wie es am Anfang auch in die zwei Richtungen ging, Kain und Abel. Erinnert euch, geht es hier schon wieder gerade in die zwei Richtungen. Und Kanaan, natürlich, dass das Volk, oder das ist der Urvater von dem Volk, das nachher im Land Israel, im verheißenen Land, gelebt hat und auch fremde Götter angebetet hat und so weiter. Das ist so der theologische Zusammenhang. Deswegen ist das schon ganz zum Anfang erwähnt. Okay, aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, gucke ich mir nochmal den Noah an. Was ist das für Noah? Der Held der Sintflut, habe ich mir gedacht, der Stammvater nach der großen Flut. Aber die Bibel, die kennt keine Helden. Und noch viel besser, die Bibel, die biblische Geschichte, die braucht gar keine Helden. Und noch viel besser, auch wir sind nicht nur keine Helden, wir brauchen noch gar keine Helden sein. Ist das nicht cool? Also, natürlich, wir werden überall so gerne mit Helden so konfrontiert, so in der Literatur. Literatur, ja. Michel oder so. Ne? Nein, wieder wirkliche Helden. Oder in Märchen gibt es Helden, so ein Drachentöter oder sowas. Ne? Diese großen, starken, die dann hier oder, ja, wo habe ich noch aufgeschrieben? Ja, den geldgeilen Hollywood-Produzenten. Die haben natürlich auch immer schöne Helden, die Marvel-Comics und die ja so verfilmt werden. Ja, die wollen alle nur Geld verdienen. Und das spricht dann unsere Gefühle so an und wir denken, oh, klar, cool, wir wollen auch Held sein, wir wollen auch stark sein und so weiter. Das ist okay, du darfst stark sein. Und das ist auch okay. Und man kann sich auch toll fühlen, das ist alles okay. Aber wichtig ist, dass wir einfach ehrlich sind. Das ist das Allerwichtigste. Dass wir ehrlich sind vor uns selber, dass wir ehrlich sind vor Gott. Dass wir ehrlich sind und sagen, okay, ich bin auch so einer, genauso wie der Noah, der da genauso entblößt da liegt. Keiner braucht ein Held sein. Ich brauche mich nicht klein machen, auch das ist auch sowieso verkehrt. Muss ich nicht, oder ich muss nicht unterdrücken, wenn so ein Adrenalinstoß kommt. Muss ich nicht, das ist Quatsch, das ist auch wieder die Natur. Oder wieder die Schöpfung, wenn das so ausgeht. Nein, aber ich muss ehrlich sein. Und ich muss darüber herrschen können. Nicht mich beherrschen lassen. Genauso wenig, wie ich mich von dem Wein oder dem Alkohol beherrschen lassen sollte. Komme ich gleich auch noch zu. Gott braucht keine Helden. Gott braucht Jünger, Schüler, heißt das übersetzt, das Wort, die Jünger Jesus. Das sind Schüler von Jesus. Das brauchen wir. Wir sollten Schüler sein, Nachfolger von Jesus sein. Und all die vermeintlichen Helden der Bibel waren letztendlich alle an irgendeiner Stelle ein Loser, Verlierer. Leute, die wirklich mal kräftig hingefallen sind, nicht nur der Noah, da kann man anfangen von, keine Ahnung, von Abraham, das wäre dann der Nächste in der Folge jetzt, der hat seine geliebte Sarah ein paar Mal richtig, bös hintergangen. Können weitergehen zum Jakob, ein anderer Patriarch, ist ein Betrüger gewesen. Betrüger, wie er im Buche steht. Mose, das ist ein Mörder. Und so weiter. David, Ehebrecher, Mörder. Du kannst einen nach den anderen kannst du durchgehen. Simson, cooler Typ. Hat mehrere Frauen genommen und dann auch die Frauen von denen, die er sich gar nicht nehmen durfte. Und alle. Ob das ein Petrus ist oder wie auch immer. Die Bibel erzählt nicht irgendwelche Heldengeschichten, sondern die erzählt das wahre Leben. Deswegen finden wir uns ja auch selber immer wieder. Also immer wieder, so. Wieder. Wenn ich das gerade so sage, denke ich, das hört sich komisch an. Aber wir finden uns wieder, immer wieder. Das ist schön, gefällt mir irgendwie. Ist das eigentlich richtig grammatikalisch? Ja, okay. Nummer pflanzte einen Weinberg, oder? Besser gesagt einen Weingarten, denn in Israel hat man nicht so Weinberge gepflanzt, sondern Weingärten. Braucht man ja auch nicht. Bei uns muss man einen Weinberg, so an einem Hang, damit da schön die Sonne drauf brutzelt. Da unten braucht man nicht die Sonne so drauf brutzeln lassen, da kommt sowieso genug Sonne. Bei uns muss das dann so der Südhang sein, an der Mosel oder an der Nahe oder an der Ahr oder so. Ne? Bei uns kann das, weil unten in Israel, die haben einfach das auf den Boden gelegt, die Weinrebe. So ein bisschen hochgesteckt, damit sie nicht vertrocknen. Und da wurde dann so hochgenommen, wenn dann ein bisschen gerecht worden ist, also ein bisschen gehackt worden ist, dann wurde es wieder hingeworfen. Ja, ein bisschen aufgestützt, aber das war es dann so. Also ein Weingarten hat er angelegt. Jeder, der Garten hat, der weiß, das geht nicht so hoppla hopp. Das braucht eine Zeit. Sei denn, man lässt sich das so fertig gerade hinstellen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Nee, eigentlich braucht es eine Zeit. Wenn ich einen Baum pflanze, letztes Jahr habe ich zwei Bäume gepflanzt, da kommt dieses Jahr noch keine Frucht dran. Und nächstes Jahr wird da auch noch keine Frucht dran kommen. Und übernächstes Jahr, na vielleicht ein Apfel. Oh, Horst, du hast einen Apfelbaum gepflanzt bei uns. Danke nochmal. Vielleicht in 2 oder 3 Jahren kommt da vielleicht ein Apfel dran. Ich weiß es noch nicht. Das dauert. Aber auch wenn man einen Weinstock irgendwo hinsetzt, da kommt vielleicht so eine Traube dran. Aber mit einer Traube macht man noch keinen Wein, wo man besoffen wird. Das dauert. Das dauert und dauert. Was ich damit sagen will, der Noah, der musste das lernen und der wusste ganz genau, was er tat. Das war nicht mal so eine Überraschungssache, ach, jetzt machen wir mal hier so ein, huch, das ist ja cool und gluck, 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 gluck und umgefallen. Nee, der wusste, was er tat. Der hat das ganz bewusst, hat er diesen Weg gewählt. Er hat ganz bewusst diesen Weg hier oben den Verstand abzuschalten und auszuschalten, gewählt. Hamsa, seinen Vater, da liegen und ging gleich zu seinen Brüdern und berichtete das. Ist das schlimm? Die Frage. Ja, kann man ja mal überlegen. Ist das was Schlimmes? Ich sehe mein Papa da liegen, nackt, in seinem Zelt und oh, gehe ich mal zu meinen Brüdern und sag denen das mal. Was ist daran schlimm? Warum verurteilt Gott das oder der Noah das so? Es ist als erstes mal eine unterlassene Hilfeleistung. Ganz wichtig, unterlassene Hilfeleistung. Das ist wie einer, der unter die Räuber fällt. Kennt die Geschichte, ne? Überfallen wird. Da kommt der Erste, ne? Unterlassene Hilfeleistung. Nun helft den Menschen doch. Sei doch barmherzig. Muss ja letztendlich der Samariter kommen irgendwann, um ihm zu helfen. Unterlassene Hilfeleistung. So wird man das heute nennen. Und dann diese elendige Petzerei.
Papa, der liegt da im Zelt.
Ihr kennt diesen Spruch, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das ist ein alter deutscher Spruch. Das wäre so eine Sache für so ein, wie heißt das denn? Pupkitz. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Ihr kennt das, ne? Schon mal gehört. Ich glaube, der Fallersleben, ich weiß es aber nicht genau. Direkt geht der Finger hoch. Ich habe da was gesehen. Hallo. Vielleicht hat sich der jüngste der Söhne Ansehen bei den Älteren erhofft. Wer weiß. Spekulation. Das Schlimmste ist, dass der Petzer, der Denunziant, aus seiner Sicht her wahrscheinlich alles richtig gemacht hat. Das ist doch was Gutes. Ich sage das doch meinen Brüdern, dass sie helfen können. Vermeintlich etwas Gutes zu tun, kann das Falsche sein. Sehr falsch sein sogar. Ja. Gerade in Diktaturen wurden und werden immer auch die Kleinen, die Kinder und die Teenager benutzt, dass sie die Eltern anzeigen. Kennen wir das aus dem Dritten Reich? Bonhoeffer hat sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir kennen das aus der DDR-Zeit, aus dem Kommunismus und so weiter. Gerade die Kleinen. Deswegen werden ja auch immer so die Kleinen in so Diktaturen immer gerne vereinnahmt. Ne? Und wird viel für die gemacht und so. Und das ist aufgestachelt von dem zu erwartenden Ruhm oder dem Gedanken, dass es einem höheren Ziel vielleicht dient. Und ist und bleibt es doch ein Keil, der die Gemeinschaft zerschlägt, zerstört oder trennt oder irgendwie in Mitleidenschaft zieht. Immer wieder. Der Teufel, der Satan, wird unter anderem der Durcheinanderbringer genannt. Er bringt etwas durcheinander, er bringt die gute Ordnung durcheinander. Die beste Ordnung, die schönste Ordnung ist die Ordnung der Familie. Durcheinanderbringen. Merkt ihr was? Ordnung wird zerstört, der Frieden, der wird aufgebrochen. Das Teuflische ist immer die Störung der Keimzelle der Familie. Das geht bis in die heutige Zeit. Vor einigen Jahren hat ja ein bekannter Politiker, deutscher Politiker, gesagt, wir wollen die Lufthoheit über die Kinderbetten erobern. Ist heute in allerhöchster Stelle. Aus dessen Geist er spricht, scheint ja wohl klar zu sein. Gerade wenn es um die Familie geht, müssen wir aufpassen. Als Eltern, wie als Familie, als Gemeinde auch. Pass auf, was du sagst. Du darfst nicht alles sagen. Meine Urgroßmutter kam aus England. Und so hat mein Großvater Englisch gekonnt. Mein Urgroßvater war Kapitän und der hat sich eine englische Frau genommen. Und naja, wie das ist, so Liebe, Liebe. Schön. So konnte mein Vater, mein Großvater konnte so Englisch. Und der hat im Dritten Reich hat er dann am Radio gesessen. Der hat sein Radio nicht abgegeben und hat BBC gehört. Und hat seinen Kindern, unter anderem meiner Mutter, dann gesagt, pass auf, was du sagst. Du darfst nicht alles sagen. Du darfst niemals das und das sagen. Dass wir hier ein Radio haben. Dass ich Englisch höre, kann und weitersage. Also von da ist es auch gewisserweise meine Geschichte, also Vorgeschichte, aber die betrifft mich irgendwie, die berührt mich, wenn ich darüber nachdenke. Immer wieder die Kinder werden angesprochen. Bei den Kindern? Kinderbund? Hm? Das sagt meistens die Wahrheit. Sollen die lügen? Manchmal muss man das. Man kann sich nicht rausreden. Aber ich muss doch. Nein, es gibt eine höhere Ordnung. So haben sie sich auch rausgeredet in Nürnberg. Die ganzen KZ-Offiziere. Wir haben doch nur gehorcht. Nee, es gibt eine höhere Ordnung. Es gibt die Ordnung der Menschlichkeit, der Menschenwürde, die da drüber steht. Und dann muss man einfach sagen, nein, das geht nicht. Man darf sich verweigern. Man darf gegen die Obrigkeit was sagen. Ja, man muss es sogar sagen, wenn es gegen die Ordnung Gottes ist. Aber das wäre jetzt Thema auch zu Römer 13. Draußen steht das auch angeschlagen, unter anderem. Wir müssen mal im Ältestenkreis drüber reden, wer das macht. Ich hatte das vor 2 Jahren schon mal als Thema gehabt, kann das aber gerne auch nochmal aufgreifen. So, der eine, der nach Schwefel riecht, der trennt, der andere verbindet und fügt wieder zusammen. Muss ich ein bisschen schneller machen jetzt. Jesus sagt einmal, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden glücklich sein? Nein, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Okay? Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 9 ist das. Das ist nicht einfach nur, naja, die werden nur ein glückliches Leben führen, die werden gesegnet sein. Oder Söhne Gottes sind. Ein Nachfolger Jesu, einer, der an Gott glaubt, der verbindet, der trennt nicht, der denunziert nicht, sondern der verbindet. Der sieht zu, dass der Keil nicht reinschlägt, sondern dass der Keil draußen bleibt. Der größte Lump im ganzen Land, es ist und bleibt der Denunziant. Du hast die Wahl. Was möchtest du? Möchtest du denunzieren? Möchtest du den Keil reinschlagen? Zwischen Menschen, besonders in die Familien, aber auch in Gesellschaften oder in die Gemeinde? Einen Keil reinschlagen? So, das sind die Konservativen, das sind die Moderaten, das sind die Modernen oder so. Willst du den Keil reinschlagen oder willst du verbinden? Zusehen, dass man verbindet, ist viel, viel wichtiger. Das ist Aufgabe von uns. Entzweiung oder Vereinigung, Krieg oder Frieden. Ein letzter kurzer Gedanke. Also, merkt, das ist sehr praktisch, ne? Gefällt mir. Letzter kurzer Gedanke, der Wein. Es geht ja schon um den Wein, ne? Kommt gleich noch da drauf. Der Wein ist ein Segen. Bei der Vorbereitung, letzte Woche, dachte ich, ich habe doch da so Bücher, habe ja viele Bücher. Wenn ich viel zu viele Bücher, dann vergisst man schon mal. Aber wenn man vieles ein, ich habe doch so Bücher, das geht um die, wie heißen die noch? Arbeit und Sitte in Palästina. Genau, Arbeit und Sitte in Palästina. Also 8 Bücher sind das, so eine Reihe. Ja, cool, da wirst du bestimmt was über Wein finden. Waren 100 Seiten etwa. Haufenweise Bibelstellen. Ich dachte erst so, nur dann erzähle ich was zum Wein und dann sage ich noch so 2, 3 Bibelstellen dazu. Die Bibel ist voll davon. Voll von Wein. Also nicht nur Abendmahlswein oder so, ne? Das ist natürlich dann die Spitze des Geistes. Aber es ist, Wein ist ein Segen Gottes und er wird immer wieder als ein Segen bezeichnet. Es ist nichts Schlimmes. Ja, Wein ist was Gutes. Unzählige Male wird das so gesagt. Aber es gibt auch die zweite Richtung, über Noah hier. Oder so eine Stelle im Epheserbrief, berauscht euch nicht des Weines mit Wein, sondern werdet voll des Geistes. Da gibt es haufenweise Stellen, was der Wein alles so treiben kann. Aber das, ich habe noch eine ganz tolle Geschichte gefunden, also die ist wirklich toll. Diese Midrasch, steht die, die lese ich euch mal vor, ich habe sie mir abgeschrieben. Ich fand die sehr treffend. Nur zuhören. Als Noah ging, einen Weinberg zu pflanzen, kam Satan, stellte sich vor ihm und sagte: Was pflanzt du? Er antwortete, einen Weingarten. Seine Früchte sind süß, sowohl frisch als getrocknet, und man macht davon Wein, der die Herzen erfreut. Da sagte der Satan, komm, lass uns Partner sein bei diesem Weingarten. Noah sagte zu. Da brachte Satan ein Lamm, tötete es unter dem Weinstock, dann einen Löwen, ein Schwein, einen Affen und ließ das Blut auf den Weingarten tropfen. Das hatte zur Folge, dass der Mensch einen unwissenden Lamm gleicht, ehe er vom Wein trinkt. Einem löwengleichen Helden, wenn er ihn mäßig genießt. Einem Schwein, das sich mit Urin und anderen beschmutzt, wenn er zu viel trinkt. Einem Affen, der tanzt und scherzt, öffentlich Törichtes redet und nicht weiß, was er tut, wenn er betrunken ist. Ich finde das eine schöne Beschreibung von der Wirkung des Weines. Also wie gesagt, es ist, gibt diese zwei Richtungen. Es ist der Segen zur Freude Gottes und nicht umsonst hat Jesus, ich werde dieses mit Wein, dann Jesus will doch mal mit uns trinken. Am Ende, ne? Aber nicht betrinken. Es ist wie so oft, wie so vieles. Es ist im Übermaß oder im falschen Verhältnis, es ist schädlich. Im guten Verhältnis, im richtigen Verhältnis ist es gut. Salz, das fällt mir immer sofort ein. Lebensnotwendig, wir brauchen Salz. Aber isst du ein bisschen zu viel, du brauchst gar nicht so viel essen. Dann kommst du bestenfalls ins Krankenhaus, schlechtestenfalls kommst du hier einen Kilometer weiter, 2 Meter unter die Erde. Salz, zu viel genommen. Wein ist was Gutes, aber wenn du ständig nur Wein trinkst oder Alkohol trinkst, dann hast du eben das Problem, dass du gegebenenfalls Alkoholiker wirst. Und das geht. Und du merkst es vielleicht gar nicht, weil es so langsam geht. Und du kannst gar nicht mehr richtig fröhlich sein ohne Alkohol. Ist ja nicht umsonst, dass wir, und es gibt viele Alkoholiker, ist ja nicht umsonst, dass wir hier zum Abendmahl Saft, also Traubensaft anbieten, nicht Wein. Oder der Computer ist eine wunderbare Erfindung. Ganz cool. Also ich finde das toll. Gibst du irgendwas ein? Tick, 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 tick. Und dann tick. Kommt da irgendwas im Internet, da erscheint was und du kannst es abschreiben und cool. Tolle Sachen. Du kannst nette Filme gucken und was weiß ich was. Das ist schön. Ist eine coole Erfindung, aber kannst natürlich auch zum Negativen gebrauchen, wenn du da nur noch ständig davor hängst zum Beispiel. Oder wenn du dir da deine Porno hier und Porno da reinziehst. Das ist dann nicht so die gute Sache. Und er hat leider Potenzial zur Sucht. Okay. Gibt noch manche andere Sache. Arbeit hatte ich mir noch aufgeschrieben. Arbeit ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Gott hat die Arbeit gegeben. Aber wir sollten den 7. Tag haben. Also wer jeden Tag nur durchmacht und nicht die Ruhe genießt und sich, also Ruhe, wirklich ausruhen. Und ausruhen heißt ja, ich habe das schon so oft gesagt, ausruhen heißt nichts tun. Dann machst du was falsch. Okay, geht durch alle Bereiche des Lebens. Also bleibt wachsam und lebt als Ebenbild Gottes. Was taten die zwei anderen Brüder eigentlich? Und jetzt wissen wir mal ganz praktisch. Das andere war auch praktisch mit Alkohol. Was taten die? Sie bedeckten die Scham, die Sündhaftigkeit, die Sünde des Vaters. Es gibt zwei schöne Bibelstellen. Da kann man sich ganz einfach merken. Die eine Bibelstelle ist der letzte Vers im Jakobusbrief. Und die andere Stelle ist im 1. Petrus 4, meine ich Vers 8. Da heißt es dann so viel wie, die Liebe deckt viele Sünden zu. Oder alle Sünden sogar deckt sie zu. Das ist für mich die Frage, wie willst du leben?
Wie lebst du? Deckst du sie auf, die Sünde des anderen, oder deckst du sie zu? Bist du ein Friedensstifter oder ein Kriegstreiber? Naja, vertragen. Okay? Gut. Es ist Saft. Erwehret den Anfängen. Prost.